Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das steht im Zentrum heute Abend. Der Abbau beim Tamedia-Konzern. Rund 80 Stellen werden gestrichen. Bern kann seine Traditionszeitung Der Bund behalten. Sie wird aber in enger Zusammenarbeit mit dem Tagesanzeiger hergestellt. Sind das noch zwei Zeitungen? Sri Lanka ist nicht wichtig genug. Deshalb schaut die Welt dem Krieg tatenlos zu. Ein Kommentar. Der Papst am Ende einer heiklen Mission. Wir bilanzieren die Nahostreise von Benedikt dem 16. Auf ins All. Die europäische Raumfahrtorganisation ESA startet ihr bisher größtes Forschungsprojekt. Und Frühling der Gewerkschaften. Die Krise ist ihre Chance. Dazu das Dossier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Hans Ineichen und zunächst jetzt Philipp Bürkler. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Der Verlag Espace Media führt die Berner Tageszeitung Der Bund weiter, dies in enger Zusammenarbeit mit dem Zürcher Tagesanzeiger. Das geht aus einer Mitteilung der Zürcher Tamedia hervor, zu der die Espace Media gehört. Tagesanzeiger und Bund werden vom Herbst an mit einem gemeinsamen Mantel, also mit weitgehend gleichen Seiten zu Inland, Ausland, Wirtschaft und Sport erscheinen. Hingegen gibt es einen zürcherischen und einen bernischen Lokalteil. Die Neuerungen führen beim Bund zum Abbau von 22 Stellen. Beim Tagesanzeiger verschwinden 57 Stellen. Tamedia habe wegen der Wirtschaftskrise Maßnahmen ergreifen müssen, sagt der Vorsitzende der Unternehmensleitung Martin Kall.
Die Branche hat in den ersten 3 Monaten 20% Werbeeinnahmen verloren, 44% weniger Stellenanzeigen, das ist sehr viel. Und dazu kommen natürlich die strukturellen Veränderungen, die wir alle spüren, ein neues Mediennutzungsverhalten. Und das führt zu diesen Änderungen.
Martin Kall von Tamedia. Auch beim St. Galler Tagblatt sollen Stellen gestrichen werden, wie Schweizer Radio Dieres in Erfahrung brachte. Wie hoch der Stellenabbau ausfallen soll, will der Verlag nächste Woche bekannt geben. Der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück hat wegen des Steuerstreits eine Schweizer Parlamentarierdelegation zur Aussprache empfangen. Dabei zeigt er sich versöhnlich. Er habe den Parlamentariern versichert, das Verhältnis zur Schweiz nicht mehr mit verbalen Attacken belasten zu wollen, sagte ein Sprecher Steinbrücks. Auch für den Aargauer SVP-Ständerat Maximilian Reimann, der die Delegation anführte, sind die Wogen im Steuerstreit geglättet worden. Er geht davon aus, dass man jetzt wieder korrekt miteinander umgehen werde. Und SP-Ständerätin Anita Fetz sagte, die Friedenspfeife sei geraucht. Der ukrainische Präsident Viktor Juschenko ist auf einem offiziellen Besuch in der Schweiz. Mit Bundespräsident Hans-Rudolf Merz und Außenministerin Micheline Calmire führt er Gespräche über die Wirtschaftskrise und die Europapolitik der beiden Staaten. Die Schweiz sei dabei, ein Freihandelsabkommen mit der Ukraine auszuhandeln, sagte Merz anschließend. Für morgen ist ein Treffen mit Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard geplant. Der Preisüberwacher Stefan Meyerhans hat sich zur Praxisgebühr von 30 Franken geäußert, die Bundesrat Guschpey als Mittel gegen die explodierenden Gesundheitskosten vorschlägt. Der Preisüberwacher ist für einen Kompromiss. Eine Praxisgebühr sollen nur jene Patienten zahlen müssen, die zum Spezialisten oder ins Spital gehen, ohne dahin verwiesen worden zu sein. So könnten die Patientenströme weg von den Spezialisten hin zu den Grundversorgern gesteuert werden, schreibt Meyerhans in seinem Newsletter. 10-20% der erwachsenen Frauen in der Schweiz erleben Gewalt in ihrer Partnerschaft. Das zeigt eine Untersuchung des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Mann und Frau. An den Folgen der Gewalt in der Partnerschaft sterben jährlich im Schnitt 22 Frauen und 4 Männer. Der britische Telekommunikationskonzern BT streicht weitere 15.000 Stellen. Bereits im vergangenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen 15.000 Stellen abgebaut. BT hat heute angekündigt, dass fast 3 Milliarden Franken abgeschrieben werden. Der japanische Elektronikkonzern Sony ist wegen der Wirtschaftskrise tief in die roten Zahlen geraten. Für das Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr meldet Sony einen Verlust von umgerechnet mehr als 1 Milliarde Franken. Ein Jahr davor hatte Sony noch einen Gewinn von gut 4 Milliarden Franken. Und die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr sind ebenfalls düster. So rechnet das Unternehmen gar mit einem Minus von 1,5 Milliarden Franken. In Japan werden nun 3 Sony-Fabriken geschlossen. Der Vatikan zieht kurz vor dem Ende der Nordreise des Papstes eine positive Bilanz. So sei der Papst sehr glücklich über den Verlauf der Reise, sagte der Vatikansprecher in Nazareth und sprach weiter von einem moralischen Beitrag des Vatikans an die Politik. Papst Benedikt hatte in den vergangenen Tagen Jordanien, Israel und die palästinensischen Gebiete besucht. Dabei setzte er sich vor allem für die Rechte der Palästinenser ein. Morgen will der Papst zurück nach Rom fliegen. In Burma ist Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi angeklagt worden, weil sie kürzlich trotz ihres Hausarrests Besuch von einem US-Bürger erhalten hatte. Jetzt drohen ihr bis zu 5 Jahre Gefängnis. Die Machthaber Burmas haben Aung San nun vom Hausarrest in ein Gefängnis verlegt, wo nach Angaben ehemaliger Insassen auch gefoltert wird. Der Prozess soll am kommenden Montag vor einem Sondergericht in Rangoon beginnen, sagte ihr Anwalt. Herschel und Planck. So heißen die neuesten Weltraumteleskope, die für die Europäische Raumfahrtorganisation ESA das Weltall erkunden sollen. Die beiden Teleskope wurden im Norden von Südamerika mit einer Ariane 5-Rakete ins All geschickt. Während der nächsten 100 Tage legen die beiden Teleskope Herschel und Planck rund 1,5 Millionen Kilometer zurück. Die Teleskope sollen Aufschluss geben über die Bildung von Sternen sowie über die Entstehung des Weltalls nach dem Urknall. Tennis. Beim ATP Masters Turnier in Madrid steht Roger Federer im Viertelfinal. Im Achtelfinal siegte Federer gegen den Amerikaner James Blake mit 6:2 und 6:4. Stanislas Wawrinka ist dagegen ausgeschieden. Er unterlag dem Argentinier Juan Martin del Potro mit 6:4, 4:6 und 4:6. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.360 Punkten, ein Plus von 1,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.325 Punkten. Dies entspricht einem Plus von 0,5%. Der Euro wird zu 1,5052 gehandelt und der Dollar zu 1,1070. Das Wetter im Osten ist es morgen mit Föhn zunächst freundlich, sonst hat es viele Wolken und es setzt Regen ein. Der Wind wird vorübergehend wieder stärker. Im Süden ist es trüb und oft nass. Die Temperatur erreicht 14 bis 19 Grad mit Föhn bis 23 Grad. Am Samstag fällt im Osten und Süden zuerst noch Regen, dann wird es zunehmend sonnig. Am Sonntag scheint oft die Sonne und es wird rund 24 Grad warm. Gegen Abend gibt es gebietsweise Schauer und Gewitter. Verkehrsinfo DRS von 18.09 Uhr. Die Verkehrsübersicht in Kurzform. Stau oder Behinderungen in der Region Zürich auf dem Nordring in beiden Richtungen sowie vor dem Schöneichtunnel und im Bereich Hartturm stadteinwärts. In der Region Basel im Bereich der Verzweigung Hagnau und in der Region Bern auf dem Felsenau-Viadukt Richtung Zürich sowie auf der A1 vor der Verzweigung Herkingen.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres und mit diesen Fragen geht es hier weiter. Ausholzen im Schweizer Blätterwald. Was kann da noch gedeihen auf der Lichtung, die der Tamedia-Konzern schlägt? Krieg in Sri Lanka. Weshalb stoppt niemand das Morden? Ein Kommentar. Obama und die Folterbilder. Weshalb will der US-Präsident sie nun doch nicht veröffentlichen? Erklärungen zu einer Kehrtwende. Dann der Pilger auf dem Hochseil. Bilanz der Nahostreise des Papstes. Der scharfe Blick ins All. Das größte europäische Weltraumforschungsprojekt und die Schweizer Beteiligung. Und ein Mann sieht Morgenröte.
Dass wir als Gewerkschaften als Gewinner aus der Krise hervorgehen werden, halte ich für sicher, weil die Menschen merken, dass sie starke Gewerkschaften brauchen, um ihre Interessen sowohl in den Unternehmen als aber auch gegenüber der Politik wirksam vertreten können.
Rainer Hoffmann vom Europäischen Gewerkschaftsbund. Im Dossier wollen wir wissen, was es braucht, damit daraus ein stabiles Hoch wird. In der Medienbranche sind Geheimnisse, die geheim bleiben, bis sie offiziell werden, eine sehr rare Sache. Die jüngsten Entscheide des Tamedia-Konzerns gehören dazu. Gerüchte und Mutmaßungen gab es schon viele in den letzten Wochen, doch erst jetzt liegen die Fakten auf dem Tisch. Die Zeitung «Bund» bleibt als eigenständige Zeitung erhalten, heißt es. Das Berner Traditionsblatt wird aber ab dem Herbst in sehr enger Zusammenarbeit mit dem «Tagesanzeiger» herausgegeben. Und bei beiden Zeitungen werden Stellen gestrichen. Beim «Tagi» sind es gut 60, beim «Bund» rund 20. Ein bedeutender Stellenabbau, aber nicht derart krass, wie im Vorfeld befürchtet. Frage deshalb an unseren Medienredaktor Beat Soltermann. Ist das nun Grund zur Freude oder halt doch eher zur Sorge?
Ich denke, die Sorge überwiegt heute zum einen sicher bei den betroffenen Redaktionen, aber auch bei den Leserinnen und Lesern der beiden Zeitungen. Sie haben es gesagt, man hat zum Teil noch Schlimmeres befürchtet, aber auch die Zahlen, die heute bekannt gegeben wurden, die sind dramatisch für den Tagesanzeiger. Und der Bund mit seinen noch 35 Redaktionsstellen ist mehr oder weniger ein Schatten seiner selbst.
Was halten denn die Leser und Leserinnen der beiden Zeitungen noch vorgesetzt in Zukunft? Wie wird die Qualität der Zeitungen sein?
Rein äußerlich erhalten die Zeitungen ein neues Layout ab Herbst und bestehen aus weniger Zeitungsbünden. Beim «Tagi» verschwindet zum Beispiel der eben erst eingeführte Regionalsplit und wird dann in den Zürcher Teil integriert. Aber auch an der Berichterstattung, denke ich, wird der Abbau nicht spurlos vorbeigehen. Ein Viertel weniger Personal bei der «Tagi»-Redaktion und ein Drittel weniger gar beim «Bund». Diese Journalisten, die haben in der Vergangenheit ja nicht nichts getan. Das wird man irgendwie merken, weil weniger berichtet werden kann, weil weniger auch recherchiert werden kann. Auch wenn die Tamedia-Chefs versuchen, diese Lücken zu stopfen mit einer konzentrierten Nachrichtenverarbeitung zum Beispiel oder mit einem intensiven Artikelaustausch zwischen Bund und Tagesanzeiger. Ich kann mir deshalb übrigens auch vorstellen, dass einige der rund 3000 Tagi-Abonnenten in der Region Bern in Zukunft nur noch den Bund lesen werden. Und auch klar ist, dass auf nationaler Ebene wenigstens eine publizistische Stimme in vielen Bereichen verloren geht.
Für Bern, für die Bundesstadt bedeuten die heutigen Entscheide, dass Bern eben weiterhin das haben wird, was viele andere Städte schon länger nicht mehr haben, Basel etwa oder Luzern auch, nämlich zwei Tageszeitungen. Aber es stellt sich schon die Frage, wie lange noch?
Ja, die Strategie, die muss sich bewähren, das heißt, sie muss rentieren. Das schreibt die Tamedia heute in ihrer Mitteilung. Also es gibt keine leeren Versprechungen aus der Konzernzentrale. Und da kann man auch sagen, dass der Bund und vor allem die Bundleser, die ja in den letzten Monaten für ihre Zeitung gekämpft haben, dass die das Schicksal der Zeitung auch ein wenig in der eigenen Hand haben.
Jetzt spart Tamedia also bei den Zeitungen, kauft aber weiterhin ein, Edipress zum Beispiel oder auch Firmen im Internetbereich. Wie geht das auf?
Dieser Widerspruch, der besteht eigentlich nur auf den ersten Blick, weil es sind so wie eine Art verschiedene Strategien, die parallel ablaufen. Das eine sind eben die Investitionen, die derzeit vergleichsweise günstig zu tätigen sind. Da steckt der Konzern im Prinzip sein Feld für morgen ab. Gleichzeitig muss er schauen, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen, vor allem jetzt, wo es weniger Werbung gibt. Und deshalb muss die Tamedia eben schauen, dass alle Produkte möglichst rentieren, damit man am Schluss nicht tief in den roten Zahlen steckt.
Einen Stellenabbau soll es ja auch beim St. Galler Tagblatt geben und viele andere Zeitungen haben bereits abgebaut. Steckt denn die Zeitungsbranche generell in der Krise und nicht nur der Tagesanzeiger?
Das würde ich sagen, die Medienkonzerne stecken in der Krise, auch in der Schweiz sind fast alle betroffen, vor allem wegen des konjunkturellen Abschwungs. Wir haben es ganz am Anfang der Sendung gehört vom Konzernchef von Tamedia, von Martin Kall, eben die Werbung, die bleibt aus und zwar in ziemlich großem Umfang. Das hat man schon früher mal gehabt, immer ist wieder mal die konjunkturelle Delle gekommen, aber diesmal gibt es noch zwei weitere Probleme, die dazukommen. Das eine sind die technologischen Herausforderungen, die Medienkonzerne müssen ins Internet rein, das kostet viel Geld. Geld. Man weiß nicht genau, wie man dort Geld verdienen will. Das sind alles Unsicherheiten, das ist das eine. Und das andere sind strukturelle Probleme. Die Schweizer Medienkonzerne sind noch relativ klein im Vergleich zum Ausland. Und die kommen jetzt plötzlich auch in Konkurrenzkampf mit ganz großen Konzernen, mit Unterhaltungskonzernen, mit Nachrichtenkonzernen, die weltweit tätig sind. Und das führt eben dazu, dass verschiedene Medienkonzerne in der Schweiz auch enger zusammenarbeiten müssen oder sogar fusionieren müssen.
Und heißt es auch, dass mit den heutigen Entscheiden die Abbauphase vielleicht noch nicht zu Ende ist?
Das hängt in erster Linie, denke ich, davon ab, wie sich der Werbemarkt entwickelt. Das vierte Quartal im letzten Jahr war schlecht und auch das erste Quartal in diesem Jahr war sehr schlecht. Wenn das so weitergeht, wenn die Werbung ausbleibt, wenn keine neue Werbung dazukommt, dann denke ich, dass weitere Sparrunden bei verschiedenen Medienkonzernen in der Schweiz anstehen werden. Und weil man im Medienbereich fast eigentlich nur beim Personal sparen kann, wird es wohl auch weitere Entlassungen geben.
Besten Dank, Beat Zoltermann. Zum Stellenabbau beim Tamedia-Konzern hat unsere Online-Redaktion ein Dossier zusammengestellt. Da findet man unter anderem alle Gespräche und Berichte, die auf den DRS-Sendern dazu zu hören waren heute. Zu finden im Internet unter drs.ch. Es sei nur noch eine Frage von Tagen, so die sri lankische Regierung im letzten Herbst, bis die tamilischen Rebellen im Nordosten des Landes sich ergeben würden. Doch die angekündigte Entscheidungsschlacht dauert nun schon Monate. Wie viele Menschen dabei getötet, verletzt oder vertrieben wurden, weiß niemand. Der Krieg findet beinahe unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und so entsteht auch kaum internationaler Druck, das Morden zu stoppen. Es fehlen die Bilder des Grauens. Und so belässt man es bei unwirksamen Appellen, wie gestern Nacht etwa der UNO-Sicherheitsrat. Joe Schelbert kommentiert.
Nach Monaten des Schweigens hat der UNO-Sicherheitsrat in der Nacht auf heute die tamilischen Rebellen aufgefordert, eine sofortige Waffenruhe einzuhalten und die im Kriegsgebiet eingekesselten Zivilisten abziehen zu lassen. Die sri lankische Regierung habe das Recht, sich gegen den Terror der Tamil Tiger zu wehren. Noch deutlicher stellte sich US-Präsident Barack Obama auf die Seite der sri lankischen Regierung. Er forderte die Kapitulation der Rebellen. Die Regierung rief er auf, der Zivilbevölkerung Hilfe zukommen zu lassen. Ob die einseitige Parteinahme der Großen der Welt gerecht ist, sei mal dahingestellt. Sicher ist jedoch, dass diese unverbindlichen Appelle nach monatelangem Schweigen nichts nützen. Die Antwort kam heute denn auch prompt. Im Konfliktgebiet wird weiter gekämpft. Beide Seiten gaben bekannt, sich dem internationalen Druck nicht zu beugen. Auch der Krieg der Worte ging unvermindert weiter. Sri Lankas Regierung warf den Rebellen vor, Phosphorbomben einzusetzen und flüchtende Zivilisten zu erschießen. Die Rebellen wiederum berichteten von erneuten Artillerieangriffen auf Spitäler und Bomben auf hilflose Zivilisten. Niemand kennt die Wahrheit, aber wenn nur schon die Hälfte der furchtbaren Meldungen der letzten Tage und Monate stimmt, dann ist das Abseitsstehen der internationalen Gemeinschaft ein Skandal. Allerdings nur einer mehr. Sri Lanka scheint zu unwichtig. Kaum Bodenschätze, keine Pipelines, strategisch völlig uninteressant, höchstens ein ideologisches Problem. China beispielsweise bekämpft aus Angst vor eigenen Minderheiten jeden Separatismus. Für die USA und Großbritannien sind die tamilischen Rebellen bloß Terroristen und damit hat sich das Problem. Ursachen, Hintergründe spielen keine Rolle mehr. Und solange keine schrecklichen Bilder über die Bildschirme in den Stuben der Welt flimmern, lässt man die Sache laufen. Und dafür hat die sri lankische Regierung gesorgt. Journalisten erhalten kaum Visa. Wer es geschafft hat und nicht im Sinne der Regierung berichtet, muss Verhaftung und Ausweisung gewärtigen. Heimische Journalisten müssen gar mit dem Tod rechnen. In Bosnien, im Irak oder im Libanonkrieg haben die Bilder der Zerstörungen und des Tötens den öffentlichen Druck auf die Kriegführenden verstärkt, Verhandlungslösungen zu suchen. In Sri Lanka fehlt dieser Druck. Dabei wäre er möglich. Die Tamil Tiger könnten mit Angeboten, sich an der Macht zu beteiligen, zu Verhandlungen gebracht werden. Und die Regierung ersucht zurzeit beim Währungsfonds um einen 2 Milliarden Dollar Kredit. Der Krieg ist nicht billig und könnte somit mit Auflagen zum Einlenken gezwungen werden. Aber dafür bräuchte es politischen Willen und nicht bloß Appelle wie heute Nacht. Aber das wäre mit Engagement verbunden und das scheint nicht nötig, solange die schrecklichen Bilder fehlen.
Der Kommentar von Joe Schelbert. Schrecklichen Fotos aus dem irakischen Gefängnis Abu Ghraib gingen damals um die Welt. Und eigentlich hätten bald weitere Bilder von Häftlingen, die von US-Militärs misshandelt wurden, veröffentlicht werden sollen. Einige hundert Fotos, die Soldaten mit ihren Handys aufgenommen hatten, und Fotos von Ermittlern bei der Aufklärung des Folterskandals. Eine amerikanische Bürgerrechtsunion hatte die Freigabe der Bilder vor Gericht erstritten und die Regierung hatte sich damit einverstanden erklärt. Und nun die Kehrtwende. Präsident Obama will die Veröffentlichung verhindern. Peter Vögerli zu den Hintergründen.
Präsident Obama ist dem Rat seiner wichtigsten Generäle gefolgt, General Odierno, dem Oberkommandierenden in Irak, General Kirman, dem eben abgelösten Oberbefehlshaber in Afghanistan und General Petraeus, dem Vorgesetzten beider Generäle in Washington.
In fact, the most direct consequence of releasing them, I believe, would be to further inflame anti-American opinion and to put our troops in greater danger.
Die Veröffentlichung der Bilder hätte Anti-Amerikanismus in der arabischen Welt neu entflammt und die US-Truppen in Afghanistan und Irak gefährdet. Zudem würde eine Veröffentlichung der Bilder keine neuen Erkenntnisse über die dunkle Vergangenheit der Ära Bush bringen.
It's therefore my belief that the publication of these photos would not add any additional benefit to our understanding of what was carried out.
Jamil Jaffer von der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union, ACLU, die erfolgreich auf die Herausgabe der Fotos geklagt hat, widerspricht. Der Präsident selbst habe gestern die falsche Argumentation von Präsident Bush wiederholt, dass es sich bei den Misshandlungen und Folterungen in Irak nicht um ein systematisches Vorgehen, sondern um Fehltritte Einzelner gehandelt habe.
Präsident Obamas Statement yesterday, in which he essentially endorsed the Bush administration narrative that the abuse was the result of a few individuals. That statement was deeply troubling to us, and it's a statement that shows how much the public still needs to learn about what actually happened.
Die ACLU will die Regierung Obama mit ihrem Wahlversprechen für Transparenz zu sorgen beim Wort nehmen, und sie hofft, durch die Fotos öffentlichen Druck zu erzeugen, dass die Verantwortlichen auch strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden.
We think that the disclosure of this information will put pressure on the Justice Department to initiate a criminal investigation and determine whether criminal charges are appropriate.
Allgemein ist man sich einig, dass die Regierung Obama vor Gericht der ACLU unterliegen wird. Aber die Veröffentlichung der Bilder wird damit um Monate verzögert und der Präsident zeigt sich loyal gegenüber seinen wichtigsten Militärs. Präsident Obama weiß um die Macht der Bilder, die viel stärker ist als beispielsweise das gestrige Senatshearing über Folter, das einerseits der Rechtsabteilung des Justizministeriums, also jener Institution mit der größten rechtlichen Autorität in der Exekutive, für die Ära Bush ein miserables Zeugnis ausstellte und zeigte, dass die Regierung das Foltern auch noch an private Firmen delegierte. Präsident Obama will die Vergangenheit zwar nicht beschönigen, aber er ist ein Präsident, der sie nicht zu sehr aufwühlen will, der mehr an seine Agenda und die Zukunft denkt. Und deshalb fährt er bei der Aufarbeitung der dunklen Vergangenheit der Bush-Jahre einen Kurs, den die einen als Gratwanderung und die anderen als Zickzackkurs bewerten.
Peter Vögerli im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Bis um 6:45 geht es hier um den Papst, eine Reisebilanz. Um die zwei mit dem großen Durchblick, Herschel und Blank. Und um die europäischen Gewerkschaften, sie spüren den Frühling. Es war eine heikle und hochkomplexe Aufgabe, die sich Papst Benedikt da gestellt hatte mit seiner Nahostreise. Die Erwartungen von allen Seiten, von jüdischer, muslimischer und christlicher, von Israel und den Palästinensern, waren enorm. Mit der heutigen Messe im biblischen Ort Nazareth und dem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sind die zentralen Elemente seiner Reise abgeschlossen. Eine besonders schwere Aufgabe hatte der deutsche Papst in Israel, dem Land der jüdischen Nazi-Opfer. Dort hatte Benedikt in jüngster Vergangenheit besonders viel Geschirr zerschlagen. Ich habe Nahost-Experte Robert Stähle aus unserer Auslandredaktion gefragt, ist Geschirr gekittet worden in den letzten Tagen?
Ich würde sagen, es ist kein Geschirr gekittet worden, aber es ist auch kein neues Geschirr zerschlagen worden. Es war ein Besuch, der von Anfang an unter sehr scharfer Beobachtung stand. Man hat quasi akribisch genau all seine Reden analysiert. Der Papst hat immer wieder gesagt, ich komme als Pilger, als Oberhaupt einer spirituellen Macht, nicht als politischer Führer. Er hat viel gesprochen von Frieden, von Aussöhnung zwischen den Völkern, zwischen den Religionen. Und seine politischen Aussagen, die hat er in sehr viel diplomatische Watte eingepackt. Im Verhältnis zwischen Israel und dem Vatikan, dass er sehr belastet ist, würde ich sagen, es gibt keine Änderung, weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung nach diesem Besuch.
Liegt das vor allem an dem einen Wort, das nicht gekommen ist aus päpstlichem Mund, das Wort des Bedauerns über den Holocaust beim Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem? Dieses Wort war ja von jüdischer Seite so sehr erwartet worden.
Da sind sicher ganz viele Leute in Israel enttäuscht worden und Herr Aretz hat das gestern in einem Kommentar aufgegriffen und hat gesagt, ein Wort hat gefehlt in Yad Vashem, das ist das Wort Entschuldigung. Der Papst hat zwar viel gesprochen von Antisemitismus, hat diesen ganz klar verurteilt, gesagt, das sei untolerierbar, aber er hat kein Wort geäußert über die Täter, die Schuldigen im Zweiten Weltkrieg. Er hat auch nichts gesagt über die Rolle des Vatikans im Zweiten Weltkrieg und hat auch nichts gesagt über seine eigene Rolle im Krieg. Er war ja am Ende des Krieges auch noch in die Wehrmacht integriert. Das hat er alles umschifft, hat sich nicht dazu geäußert.
Schauen wir die palästinensische Seite an. Da war ja vom Papst erwartet worden, dass er Israel scharf kritisiert und nicht einfach nur ein Bekenntnis zu einer Zwei-Staaten-Lösung abgibt. Dominiert deshalb jetzt auf palästinensischer Seite Enttäuschung?
Also ich glaube, scharfe Kritik, das ist nicht die Art dieses Papstes. Ich glaube, die Palästinenser können summa summarum zufrieden sein. Der Papst hat ein klares Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung abgelegt. Er hat gesagt, die Palästinenser, auch sie haben ein Recht auf einen eigenen Staat. Er hat den Mauerbau kritisiert, aber er hat eben kritisiert, ohne den Verursacher dieser Leiden zu nennen, eben Israel. Er hat nicht gesprochen von der Verantwortung Israels an den Leiden der Palästinenser und er hat auch als ein muslimischer Führer am Montagabend Kritik an Israel äußerte, da hat er unter Protest den Saal vorzeitig verlassen.
Es waren ja anerkanntermaßen schwierige Aufgaben, die der Papst da zu lösen hatte, die er sich selber gestellt hat mit dieser Reise. Waren es nicht vielleicht unlösbare Aufgaben, vor allem auch, weil sein Vorgänger Johannes Paul mit seiner Ausreise vor 9 Jahren ganz hohe Maßstäbe gesetzt hatte?
Es war sicher ganz schwierig, eben jetzt ins Heilige Land zu kommen, nach Papst Johannes Paul II. Der war ja ein Holocaust-Opfer und er konnte immer sagen, ich komme als Opfer, hat auch vor der Klagemauer, hat ein Mea Culpa der katholischen Kirche gesprochen. Das hat man von diesem Papst nicht gehört. Seine Worte waren viel unverbindlicher, allgemeiner, hat gesprochen von Frieden, von Versöhnung, vom Gebet. Aber er war viel ausweichender in vielen Fragen und das hat natürlich viele in Israel enttäuscht.
Also alles in allem kann man sagen, es bleibt der Eindruck, der Papst ist bei seinem Hochseilakt im Nahen Osten nicht abgestürzt, aber besonders gute Stilnoten erhält er auch nicht.
Ich würde sagen, er hat keinen Fehltritt gemacht, aber um das Bild weiter zu brauchen, er ist nicht abgestürzt, aber hat wirklich nicht unbedingt das geboten auf dem hohen Seil, was sich viele von ihm erhofft hatten. Ich glaube, am meisten profitiert haben die Christen im Heiligen Land. Das ist ja nur noch eine verschwindend kleine Minderheit von 2% der Bevölkerung. Es sind Leute, die immer mehr emigriert sind in den letzten Jahren. Benedikt hat ihnen Mut gemacht, hat ihnen gesagt, ihr müsst bleiben, ihr gehört hierhin, ihr gehört ins Heilige Land. Also ich würde sagen, die Christen, die haben am meisten profitiert von diesem Besuch.
Robert Steli über die Nahostreise des Papstes. Sie haben diesen ganz besonderen Blick, Herschel und Blank. Sie können in die Vergangenheit schauen. Am Nachmittag haben sich die beiden davongemacht. Vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana in Südamerika ging es mit einer Ariane-Rakete ins All. Herschel und Blank, das sind die zwei neuesten Weltraumteleskope der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Die beiden fast 2 Milliarden Euro teuren Hightech-Satelliten sollen im All Unbekanntes und Unerkanntes sehen und uns Erdlingen neue Erkenntnisse über Entstehung und Zukunft des Universums liefern. Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler über das bisher größte Forschungsprojekt der europäischen Raumfahrt.
Die beiden sehen gut, viel besser als sämtliche Vorgängerteleskope. Herschel und Planck schauen tief ins All. Und damit auch weit in die Vergangenheit.
Wir sehen ja zurück in der Zeit, besonders wenn wir ferne Galaxien anschauen, also wenn eine Galaxie 100 Millionen Lichtjahre weg ist. dann heißt das, dass das Licht 100 Millionen Jahre unterwegs war, bis es in unsere Teleskope gekommen ist.
Arnold Benz, Professor für Astrophysik an der ETH Zürich, ist verantwortlich für den Schweizer Beitrag zu Herschel, an dem die ETH Zürich, die Fachhochschule Nordwestschweiz und spezialisierte Unternehmen der Privatindustrie mitgearbeitet haben. Ein Teleskop muss die widersprüchlichsten Bedingungen erfüllen. So hatten die Schweizer Wissenschaftler etwa einen Verstärker zu entwickeln, der zwar allerschwächste Signale empfängt, aber nur jene verstärkt, die die Forscher interessieren. Ähnlich kompliziert war der Bau der Halterung für den großen Herschel-Spiegel. Es ist der größte Teleskopspiegel, der je im All war, größer auch als jener von Hubble. Dieses Spiegelgestell hat superleicht und dennoch extrem stabil zu sein. Im All schließlich müssen die elektronischen Geräte beider Satelliten selbst bei unwirtlichsten Temperaturen funktionieren.
Wir versuchen ja die Wärmestrahlung in einem Gebiet des Universums zu messen, wo die Temperatur bei minus 240 Grad Celsius ist. Also es ist eine kalte Gegend im Universum.
Um selbst in diesen kalten Regionen noch minimste Wärmeunterschiede wahrnehmen zu können, müssen Herschel und Planck unter die Temperatur der beobachteten Objekte herabgekühlt werden, sprich knapp über den absoluten Nullpunkt von minus 273 Grad Celsius. Herschel wird in einem bisher unerforschten Wellenbereich im fernen Infrarot- und Submillimeterbereich seine Fühler in die kältesten Regionen des Alls ausstrecken. Dahin, wo entstehende Sterne der Umgebung Wärme entziehen. Dahin, wo sich Staub zu Planeten verdichtet. Das Planck-Teleskop wiederum, an dem die Universität Genf mitgearbeitet hat, wird Wellen messen, die vor über 13 Milliarden Jahren aus der Ursuppe des damals noch jungen Universums entwichen sind. Diese sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung ist eine Art fossiles Licht, das heute das ganze All durchdringt. Diese Strahlung zu vermessen, ist Plancks Auftrag, erklärt Thorsten Enslin, Astrophysiker am Garchinger Max-Planck-Institut und Chef der deutschen Planck-Mission.
Diese Strahlung von dem frühen Urknall ist sehr, sehr gleichförmig. Aber es hat winzige Unterschiede. In die eine Richtung ist es ein Hunderttausendstel Grad wärmer, in die andere um den gleichen Betrag kälter. Und diese Temperaturunterschiede wollen wir sehr genau vermessen und eine Himmelskarte dieser Temperaturunterschiede anfertigen.
In diesen klitzekleinen Temperaturunterschieden verbergen sich viele Informationen. Informationen über den Urknall und darüber, wie sich das Universum von einem winzigen Punkt zu einem unendlich großen Raum aufgeblasen hat. Informationen auch über die unsichtbare dunkle Materie und über die dunkle Energie, so es diese kosmische Energie denn auch tatsächlich gibt. Plancks Daten können diese Annahmen stützen. Sie können die heutigen Theorien der Astrophysik mit ihren vielen Unbekannten aber auch zutiefst erschüttern. Das werden die Daten zeigen, die Planck und Herschel in einem halben Jahr zu senden beginnen. Vorausgesetzt, die Technik funktioniert. Denn anders als bei Hubble sind Serviceflüge zu Herschel und Planck nicht möglich. Die beiden Teleskope drehen ihre Runden 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und sind damit für Menschen unerreichbar.
Wir haben in den Sendungen der letzten Tage die Wirtschaftskrise in verschiedenen Ländern Europas unter die Lupe genommen. Österreich zum Beispiel oder Griechenland. Auch heute wieder ist das Thema die Krise in doppelter Hinsicht. Wir fragen uns erstens, profitieren die Gewerkschaften von der Krise? Dazu der zweite Teil des Dossiers. Zuerst jetzt der Blick nach Spanien. Dort ist der Absturz der Wirtschaft besonders dramatisch. Bis Ende Jahr, so wird befürchtet, könnte die Arbeitslosenquote auf über 20% steigen. Und angesichts des großen Budgetdefizits ist der Spielraum der Regierung beschränkt. Alexander Gschwind, die Krise, spanische Version.
Victor Rojo bekam den dramatischen Absturz der spanischen Wirtschaft als einer der ersten zu spüren.
Yo trabajaba en una inmobiliaria constructora. Desde verano de 2007 empezó a flaquear el tema de la venta.
Als Angestellter einer Bau- und Immobilienfirma machte er bis vor 2 Jahren Überstunden und kassierte saftige Provisionen. Dann aber, erzählt er, begann der Umsatz im Sommer 2007 zu stottern. Es kam zu ersten Entlassungen und bei der dritten Welle traf's auch ihn. Seither stempelt er und sucht verzweifelt eine neue Stelle. Es gibt zwar durchaus noch Angebote, weiß er, bloß viel zu wenige für die vielen, die gerade in unserer Branche auf der Straße stehen. Das Schlagwort von der Economia del Ladrillo, der Backsteinwirtschaft, wurde für Rojo wie inzwischen 4 Millionen Leidensgenossen zum Albtraum. Die einseitige Abhängigkeit vom Bausektor verwandelte sich in ein verhängnisvolles Klumpenrisiko, als im Zuge der weltweiten Finanzkrise auch die spanischen Banken den Kredithahn zudrehten. Und weil sich im übrigen Europa Ähnliches abspielte, fanden auch die Ferienwohnungen an den Sonnenküsten keine Käufer mehr, womit der Tourismus als zweites Standbein der spanischen Volkswirtschaft einknickte. Obwohl die sogenannte Sockelarbeitslosigkeit in Spanien selbst während der Boomjahre mit 7-8% überdurchschnittlich hoch blieb, zog der große Bedarf an billigen Hilfskräften auf dem Bau, in Landwirtschaft und Tourismus Hunderttausende von Zuwanderern aus Lateinamerika, Nordafrika und Osteuropa an. Sie werden nun als erste entlassen, verfügen im Gegensatz zu den Einheimischen über kein soziales Netz und sind mangels Qualifikation oder Sprachkenntnissen auch am schlechtesten vermittelbar. Auch der rumänische Maurer Victor Coman geriet in diesen Teufelskreis. Früher habe er nahtlos von einer Baustelle zur anderen gewechselt, berichtet er. Jetzt erhalte er immer öfter Absagen.
Wenn eine Obra empezaba otra y así. Y de repente ya empezó a haber menos trabajo y el jefe de...
Zwar konnte sich Coman bisher mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten, aber wenn es so weitergeht, will er vielleicht doch eine Rückkehrprämie beanspruchen, wie sie die spanische Regierung mit Rumänien und anderen Ländern ausgehandelt hat. Wer freiwillig nach Hause zurückkehrt, bekommt sein gesamtes Sozialversicherungsguthaben samt Zinseszins als Startkapital auf die Hand für einen Neuanfang. Was freilich die wenigsten Zuwanderer überzeugt, ist die Lage doch in den Herkunftsländern oft noch hoffnungsloser als in Spanien. Für den Volkswirtschaftsprofessor Javier Vázquez von der Madrider Complutense Universität ist das dramatische Ausmaß der spanischen Krise samt Europarekord in Sachen Arbeitslosigkeit bloß logische Konsequenz längst bekannter und doch nie behobener Strukturschwächen.
No producimos cosas de alto valor tecnológico. Eso quiere decir que por cada unidad de lo que producimos nos van a pagar poco en el mercado internacional, incluso en nuestro mercado. Y entonces eso lo que va a implicar es que por cada unidad que producimos necesitamos mucho trabajo.
Unsere Wirtschaft produziert kaum hochwertige Güter, so Vázquez, dafür umso mehr Massengüter mit tiefer Produktivität, wenig Wertschöpfung und erst noch viel zu hohem Personalaufwand. Also verdienen wir an unseren Produkten mit mehr Aufwand weniger als unsere Nachbarn mit höherwertigen Gütern und besserer Produktivität. Und wenn es dann zu einem so drastischen Einbruch kommt wie jetzt, sind eben auch entsprechend mehr Leute betroffen, für die es keine Arbeit mehr gibt.
Soweit der Bericht von Alexander Gschwind. Die Arbeitslosigkeit steigt auch in anderen europäischen Ländern massiv. Der Europäische Gewerkschaftsbund ruft darum für dieses Wochenende zu Demonstrationen in Madrid, Berlin, Brüssel und Prag auf. Der Kampfruf heißt, für die Krise sollen jene zahlen, die sie verursacht haben. Die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter machen Druck für ein sozialeres Europa, das Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung bekämpft und die Finanzmärkte wirksam reguliert. In den Boomjahren war wenig die Rede von den Gewerkschaften. Jetzt sind sie offensichtlich wieder da. Markus Mucklin.
Allein in den EU-Staaten hat die Krise mehr als 4 Millionen Menschen arbeitslos gemacht und nochmals so viel dürften in diesem und im nächsten Jahr die Stelle verlieren. Dennoch meint Rainer Hoffmann vom Europäischen Gewerkschaftsbund EGB in Brüssel:
Dass wir als Gewerkschaften als Gewinner aus der Krise hervorgehen werden, halte ich für sicher, weil die Menschen merken, dass sie starke Gewerkschaften brauchen, um ihre Interessen sowohl in den Unternehmen als aber auch gegenüber der Politik wirksam vertreten können.
Die Gewerkschaften seien wieder gefragt, stellt der stellvertretende Generalsekretär des EGB fest. Vor der Krise nahm die Mitgliederzahl während Jahren ab.
Dieser Mitgliederrückgang konnte gestoppt werden. Und wir sehen jetzt gerade nicht zuletzt im Lichte der Krise, dass Menschen zunehmend bereit sind, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Darum treten die Gewerkschaften jetzt selbstbewusster auf und fordern ein forscheres Vorgehen gegen die Krise. Die EU-Staaten müssten ihre Konjunkturprogramme verdoppeln, ist eine der Hauptforderungen der Protesttage. Die Chance, dass man auf die Gewerkschaften wieder hört, sei heute besser als vor der Krise, stellt der auf Arbeitsbeziehungen spezialisierte Wolfgang Schröder von der Universität Kassel fest.
In den 90er Jahren hat man die Frage gestellt, wozu überhaupt noch Gewerkschaften? Heute ist man bei einer Situation, wo man sagt, wir brauchen die Gewerkschaften, um Stabilitätsprozesse in Gang zu setzen. Insofern kann man in der Tat sagen, die Gewerkschaften sind auch sowas wie Krisengewinner.
Ihre Forderungen fanden in vielen Ländern Eingang in die Konjunkturstützungsprogramme. Die Regeln für Kurzarbeit wurden ausgebaut, staatliche Investitionen beschlossen, Beschäftigungsprogramme lanciert. Das zeigt, die Regierungen nehmen die Konzepte aus den Zentralen der Arbeitnehmerorganisationen wieder ernst. Dennoch meint Wolfgang Schröder, die Gewerkschaften seien nicht nur Gewinner. Die Krise wirke sich auch gegen sie aus.
Weil mit dem Verlust von Arbeitsplätzen auch viele Mitglieder den Gewerkschaften verloren gehen. Durch die Zunahme von Kurzarbeit gehen Mitgliedsbeiträge verloren. Und dies bedeutet, dass ihre Mitgliederoffensive der letzten Jahre darunter leidet.
Die Gewerkschaften trifft das sehr stark, weil sie vor allem in jenen Unternehmen und Branchen großen Rückhalt haben, die am meisten unter der Krise leiden, zum Beispiel die Autoindustrie. Und wenn es dereinst wirtschaftlich wieder aufwärts geht, heißt dies nicht, dass die traditionellen Industrieunternehmen den Arbeitsplatzabbau wieder wettmachen werden. Die Gewerkschaften müssen sich deshalb bereits jetzt auf die neuen Verhältnisse einstellen, wenn sie nicht nur kurzfristig Einfluss gewinnen wollen, stellt Wolfgang Schröder von der Universität Kassel fest.
Das große Problem nahezu aller europäischen Gewerkschaften besteht darin, dass die Mitgliederstruktur der Gewerkschaften nicht repräsentativ ist für die Struktur des Arbeitsmarktes. Und deshalb müssen sie gerade auch in der Krise darauf achten, dass sie nicht nur dem Charme der Umworbenheit erliegen, sondern dass sie begreifen, dass sie die Veränderungen, die Strukturveränderung des Kapitalismus jetzt auch zur Ausgangsbasis ihrer eigenen Strukturveränderung machen, weil ansonsten werden sie nach der Krise mindestens genauso starke Probleme haben wie vor der Krise.
Und das heißt, die Gewerkschaften müssen im Dienstleistungssektor ihre Basis ausbauen. Sie dürften sich nicht mehr einseitig auf ihre herkömmliche Klientel der Industriearbeiterschaft abstützen. Gelingt ihnen dies nicht, wären die heutigen Krisengewinner am Ende die großen Verlierer.
Europas Gewerkschaften mit der Krise, aus der Krise. Das war ein Bericht von Markus Mucklin. So viel vom Echo der Zeit für heute. Die Zweitausgabe hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle. Verantwortlich war heute Judith Huber, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.